Der Park von Schloss Linderhof. Im April 2025. Vor einer unscheinbaren Felswand tummeln sich Politiker, Journalisten, Fotografen. Die Stimmung ist gespannt. In wenigen Augenblicken wird sich ein Element der Felswand wie von Geisterhand zur Seite schieben und den Weg in eine einzigartige Höhle freigeben. Sesam, öffne dich. Die Venusgrotte, das vielleicht magischste Refugium des Märchenkönigs Ludwig II. Die 14 Meter hohe künstliche Tropfsteinhöhle ist in farbiges Licht getaucht. Blumengirlanden ranken sich um die Säulen. An eine Felswand ist ein Regenbogen projiziert und am Ufer eines künstlichen Sees ankert ein reich verzierter Muschelkahn. Nach fast 10 Jahren Sanierung ist der Ort nun wieder so zugänglich, wie der Bauherr ihn einst ersonnen hat. Bei seiner festlichen Ansprache gerät Ministerpräsident Markus Söder ins Schwärmen.
Was man hier sieht, ist genau das, was Ludwig II. Ausdrückt. In gewisser Weise ein Träumer, gleichzeitig ein technischer Visionär. Es war eigentlich gedacht als Kulisse, Musik zu hören, einzutauchen in eine musikalische Welt.
Eine musikalische Welt, die in erster Linie von den Opern eines einzigen Dichterkomponisten inspiriert ist. Richard Wagner. Der war für den Monarchen weit mehr als ein wertgeschätzter Künstler. Er war Ludwigs Protégé, sein Vertrauter und Berater. Einer seiner engsten und langjährigsten Weggefährten. Ein Freund in gewisser Weise. Aber auch entscheidend verantwortlich für Ludwigs tragisches Schicksal. Für Richard Wagner hingegen war der König nichts weniger als seine Rettung. Wien im Frühjahr 1864. Der 50-jährige Richard Wagner steckt in seiner größten Krise. In den Jahren zuvor hat der Komponist viel erreicht. Seine Tondichtungen Rienzi, Der fliegende Holländer, Tannhäuser und Lohengrin waren umjubelte Erfolge. Er verkehrt in der Welt der Schönen und Reichen, wird in der Musikwelt geschätzt, ja sogar verehrt. Seine nächsten Opern werden mit Spannung erwartet. Tristan und Isolde und Der monumentale Ring des Nibelungen, Werke, die zu diesem Zeitpunkt nur als Druck existieren. Seit April 1861 laufen in Wien die Probenarbeiten für Tristan und Isolde. Doch Sänger und Musiker beißen sich an Wagners anspruchsvollen Harmonien die Zähne aus. Nach 77 Proben stellt die Wiener Oper die Arbeit am Tristan ein. Das Werk gilt als unaufführbar. Wagner ist damit nicht nur künstlerisch erledigt, sondern auch finanziell. Der Komponist mit extravagantem Lebensstil hat einen ebenso extravaganten Schuldenberg angehäuft. Ihm droht die Inhaftierung. Fluchtartig verlässt Wagner am 23. März 1864 die Donaumonarchie. Sein Ziel? Die Schweiz. Auf seiner Reise macht Wagner für 2 Tage in München Station. Es herrscht Ausnahmezustand. König Max II. Ist ein paar Tage zuvor gestorben. Doch die Bayern setzen große Hoffnungen in den Thronfolger. Den erst 18-jährigen Ludwig II. Später, in seiner Autobiografie, wird auch Wagner von seiner Ergriffenheit berichten, als er bei seinem Münchenbesuch ein Bild des Königs sieht. In Wagners Aufzeichnungen vom März 1864 ist dergleichen aber nicht zu finden. Stattdessen verfasst er eine humoristische Inschrift für sein Grab. Wenige Tage darauf, mittlerweile im Schweizer Exil, äußert er seine Todessehnsucht in einem Brief an seine Vertraute Mathilde Mayer.
Ich fürchte, nun ist's mit allem aus. So tief zerstreut und lebensmüde war ich noch nie.
Und an seinen Komponistenfreund Peter Cornelius schreibt er:
Ein gutes, wahrhaft hilfreiches Wunder muss mir jetzt begegnen, sonst ist's aus.
Als hätte er diese verzweifelten Hilferufe vernommen, entsendet der frisch gebackene König Ludwig II. Nur 2 Tage später, am 10. April 1864, seinen Kabinettssekretär Franz Seraf Freiherr von Pfistermeister. Er soll den Komponisten nach München holen. Ludwig II. Ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal einen Monat im Amt. Doch was wirkt wie die Impulshandlung eines unerfahrenen Monarchen, Ein spontaner Einfall aus einer Laune heraus ist das genaue Gegenteil. Ludwigs Liebe zum Theater ist tief in ihm verwurzelt. Markus Spangenberg, Kunsthistoriker und Biograf von Ludwig II., findet erste Nachweise in dessen Kindheit.
Wir kennen eine Aufzeichnung von Ludwigs Mutter, der Marie, in dem sie schreibt, Ludwig II. Hat Interesse am Verkleiden. Das heißt, das Spiel mit historischen Figuren, mit das Wandeln in vergangene Zeiten, hat er von Kindheit an in sich gehabt, ohne das Theater als solches, als Theaterraum, als Theaterkunst wirklich erlebt zu haben.
Vielleicht braucht es das auch gar nicht, wenn man, wie Ludwig, in einer Welt aufwächst, die selbst Theaterkulissen gleicht. Zum Beispiel Schloss Hohenschwangau, wo der Kronprinz in seiner Kindheit viel Zeit verbringt.
Und dieses Schloss hat Max II. Von Anfang an eben auch als Bilderbuch konzipiert, sprich, dass Menschen wie wir dort hineingehen, uns die Bilder anschauen und uns dieser Geschichte des Ortes, der Geschichte Wittelsbacher und sonstiger Ereignisse und mehr oder weniger historische Ereignisse bewusst werden und damit nochmal so ein erhabenes Gefühl bekommen. Also wenn die königliche Familie nicht da war, konnte man normal hingehen und fragen, hey, darf ich mir die Bilder anschauen? Und ein Saal in Schloss Hohenschwangau ist ausgestattet mit Bildern zur Geschichte des Schwanenritters.
Ein Schwanenritter, wie die Figur des Lohengrin. Bilder, die zum Leben erwachen, als der kleine Ludwig sich in Stücktexte und Libretti hineinversenkt. Und er begeistert sich für die Theorie. Schon als 12-Jähriger verschlingt der belesene Kronprinz Wagners sperrige Abhandlungen das Kunstwerk der Zukunft, die Kunst und die Revolution und Oper und Drama. In die Oper darf er da noch nicht, das verbietet ihm sein Vater. Ludwig muss sich noch 3 Jahre gedulden, bis er gemeinsam mit seinen Eltern und seinem Großvater den Lohengrin erleben darf.
Und Ludwig sieht an diesem 2. Februar 1861, das, was er nur von Texten her kennt und aus diesen Wandbildern, ist ja alles statisch eben, plötzlich, da läuft jemand rum. Das ist Bewegung, das ist Geschichte, das wird, wenn man so will, zu einem realen Ereignis.
Je 4 Aufführungen des Lohengrin und des Tannhäuser besucht Ludwig bis zu seiner Krönung. 1863 erscheint die Textausgabe des Ring des Nibelungen, die Ludwig besonders fesselt. Im Vorwort ruft Wagner nach einem Mäzen, der das Monumentalwerk sponsern würde.
Wird dieser Fürst sich finden? Ich hoffe nicht mehr, die Aufführung meines Bühnenfestspieles zu erleben. Darf ich ja kaum hoffen, noch Muße und Luft zur Vollendung der musikalischen Komposition zu finden.
Ludwig fühlt sich offenkundig angesprochen. Ende 1863 beschließt er, sich mit dem Komponisten in Verbindung zu setzen. Und ein Vierteljahr später, als König, setzt er den Plan endlich in die Tat um. Er entsendet seinen Kabinettssekretär Franz Seraph von Pfistermeister. Die Suche nach dem aus Wien geflohenen Wagner erweist sich als kleine Odyssee. In Wien erfährt Pfistermeister, dass der Komponist in die Schweiz aufgebrochen ist. Er reist ihm hinterher, doch verpasst ihn auch dort. Der Meister ist kurz vorher nach Stuttgart weitergezogen. Doch Pfistermeister gibt nicht auf. Jahre später beschreibt Wagner in seiner Autobiografie, wie er am 2. Mai, spätabends, von einem unangekündigten Besucher überrascht wurde.
Sehr unangenehm davon überrascht, dass mein Aufenthalt in Stuttgart schon Durchreisenden bekannt wäre, ließ ich hinaussagen, ich sei nicht anwesend, worauf ich mich alsbald in meinen Gasthof zurückzog, um hier wiederum von dem Wirte desselben davon benachrichtigt zu werden, dass ein Herr aus München mich dringend zu sprechen wünsche, welchen ich nun für den anderen Morgen um 10 Uhr beschied. Stets auf Übles mich vorbereitend, verbrachte ich eine unruhige Nacht, nach welcher ich anderen Tags Herrn Pfistermeister, Kabinettssekretär seiner Majestät des Königs von Bayern, in meinem Zimmer empfing.
Pfistermeister überreicht Richard Wagner eine Fotografie des Königs und einen Ring als Geschenk. Noch am selben Abend fahren beide gemeinsam von Stuttgart nach München. Am 4. Mai 1864 stehen sich der 18-jährige König und der 50-jährige Komponist erstmals gegenüber. Ludwig schildert das Treffen seiner Cousine, Herzogin Sophie Charlotte in Bayern.
Hättest du Zeuge sein können, wie sein Dank mich beschämte, als ich ihm mit der Versicherung die Hand reichte, dass sein großes Nibelungenwerk nicht nur seine Vollendung, sondern auch eine Aufführung nach seinem Sinne finden werde, dass ich dafür treue Sorge tragen würde. Ich hatte die Empfindung, als hätten wir die Rollen getauscht. Ich bückte mich zu ihm nieder und zog ihn mit dem Gefühl ans Herz, als spreche ich für mich die Eidesformel, ihm in Treue allzeit verbunden zu bleiben.
Und Wagner frohlockt in seinem nächsten Brief an Mathilde Mayer:
Sieh hier das Bild eines wundervollen Jünglings, den das Schicksal zu meinem Erlöser bestimmt. Er ist vom tiefsten Verständnis meines Wesens und meines Bedürfnisses. Er bietet mir alles, was ich brauche, zum Leben, zum Schaffen, zum Aufführen meiner Werke. Nur sein Freund soll ich sein. Keine Anstellung, keine Funktionen. Er ist das vollendete Ideal meiner Wünsche.
Von einem Tag auf den anderen nimmt Wagners Leben eine 180-Grad-Wende. Der Komponist wird vom vagabundierenden Bankrotteur zum reich beschenkten Günstling eines theaterversessenen Monarchen. Ludwig sichert ihm ein fürstliches Jahresgehalt zu, bezahlt ihm den Umzug und begleicht Wagners Schulden in Wien. In den ersten Monaten wohnt der Komponist am Starnberger See, in Laufweite von Ludwigs damaligem Lieblingsschloss Berg. Der König ruft ihn fast täglich zu sich, lässt ihn aus seinen Texten lesen oder befragt ihn zu seinen Werken. Unbändiger Tatendrang erfasst den Künstler. Ende Mai legt er seinem Gönner eine Liste mit seinen Projekten vor. Ein äußerst ambitioniertes Programm für den König, das die nächsten 9 Jahre umfasst und unter anderem folgende Höhepunkte beinhaltet:
1867 bis 68, große Aufführung des gesamten Ring des Nibelungen. 1871 bis 72, Parsifal. 1873, mein glücklicher Tod.
Wagner stellt sich darauf ein, für immer in München zu bleiben und trifft entsprechende Vorkehrungen. Bald ist eine Villa gefunden, in bester Lage, gleich neben dem Münchner Königsplatz, die ihm der König kostenfrei überlässt. Dann braucht der Meister einen neuen Flügel, sein Alter ist Gläubigern in Wien zum Opfer gefallen. Außerdem verlangt er nach seinem Freund, dem Dirigenten Hans von Bülow, den Ludwig daraufhin zum Vorspieler des Königs ernennt. Wagner schlägt hier 2 Fliegen mit einer Klappe. Hans von Bülow gilt als vielleicht bester Dirigent seiner Zeit. Als glühender Verehrer von Wagner und dessen Kompositionen ist er der ideale Partner, um den Tristan endlich auf die Bühne zu bringen. Und gleichzeitig ist Cosima von Bülow, die Gattin des Dirigenten, schon seit fast einem Jahr Richard Wagners heimliche Geliebte. Eine Personenkonstellation mit Konfliktpotenzial. Derweil nehmen die Opernprojekte allmählich Fahrt auf. Und Ludwig will sie nicht nur finanziell unterstützen.
Ich habe den Entschluss gefasst, ein großes, steinernes Theater bauen zu lassen, damit die Aufführung des Ringes des Nibelungen eine vollkommene werde. Dieses unvergleichliche Werk muss einen würdigen Raum für seine Darstellung erhalten.
Dem König schwebt ein regelrechter Opernpalast am Isar-Hochufer vor, zu dem eine Prachtstraße quer durch München führen soll. Ludwig, der auch später vor monumentalen Bauprojekten bekanntermaßen nicht zurückschrecken wird, will für seinen Protégé die Hauptstadt seines Königreichs komplett umgestalten und beauftragt den Stararchitekten Gottfried Semper mit dem Entwurf. Während sich der Monarch in sein Bauvorhaben hineinsteigert, arbeitet Wagner an seinem eigentlichen Comeback. Und es gibt nur ein Stück, mit dem das gelingen kann. Tristan und Isolde soll nun in München genau so auf die Bühne kommen, wie der Komponist es sich vorstellt. Endlich kann Wagner mit denjenigen Künstlern zusammenarbeiten, die er sich wünscht. Neben Dirigent Hans von Bülow betrifft das vor allem die Besetzung der Titelrollen. Das Ehepaar Ludwig und Malvina Schnorr von Carolsfeld. Die erste Orchesterprobe am 10. April 1865 fällt in schicksalhafter Weise zusammen mit einem anderen Ereignis in Wagners direktem Umfeld. Die Frau des Dirigenten, Cosima von Bülow, bringt eine Tochter zur Welt. Isolde. Ein gutes Dreivierteljahr nach der Übersiedlung nach Bayern. Gerüchte über die Vaterschaft sind bald im Umlauf. Völlig reibungslos verlaufen die Proben auch in München nicht. Eine unbedachte Äußerung des Dirigenten Hans von Bülow sorgen für einen öffentlichen Eklat. Er bezeichnet das Theaterpublikum als Schweinehunde. Josephine von Kaulbach, eine Freundin von Cosima und Taufpatin der kleinen Isolde, fasst die aufgeheizte Stimmung im Vorfeld der Tristan-Premiere in einem Brief an ihren Gatten zusammen.
Wir leben hier in großen Aufregungen. Aus allen Teilen Deutschlands strömten die Massen hierher, um der ersten Aufführung beizuwohnen. Als der Abend kam, waren große Plakate angeschlagen, dass die Aufführung wegen Erkrankung Frau Schnors unterbleibe. Der Schreck war ungeheuer, denn kein Mensch glaubte daran. Man dachte, die Polizei habe dies alles so veranstaltet, weil sie fürchtete, es könne einen Skandal geben. Die Studenten wollten Bülow mit Äpfeln, faulen Eiern bewerfen und ihn mit Kinderratschen empfangen, sobald er den Dirigentenstuhl besteige.
Egal, ob Sopranistin Malvina Schnorr von Karolsfeld nun wirklich krank war oder nicht, nach mehrfacher Verschiebung findet am 10. Juni 1865 die Uraufführung statt. Ohne Skandal. Die unaufführbare Oper ist dank perfekter Besetzung ein voller Erfolg. Und auch der wichtigste Gast, König Ludwig, ist überwältigt. Er schreibt an Wagner im Tristan-Delirium:
Einziger, heiliger, wie wonnevoll, vollkommen, so angegriffen von Entzücken, ertrinken, versinken, unbewusst, höchste Lust, göttliches Werk, ewig treu bis über den Tod hinaus.
Der Erfolg der Oper steigert sich von Aufführung zu Aufführung. Aber so sehr den Münchnern offenkundig das tragische Liebesdreieck zwischen Tristan, Isolde und König Marke auf der Bühne zusagt, so sehr verurteilen sie die unsittliche Dreieckskonstellation zwischen Wagner und dem Ehepaar Bülow. Hinzu kommt die ungehörig enge Beziehung zwischen dem Komponisten und dem König. Josephine von Kaulbach fühlt sich in die 1840er zurückversetzt, als Ludwigs Großvater eine Affäre mit der Tänzerin Lola Montes eingegangen war.
Ich sage Ihnen, es ist toll, wie das hier getrieben wird, für und gegen Wagner. Der Wagner-Kultus wird einem zum Ekel. Der junge König an der Spitze tauft jetzt alles, was ihn umgibt, in Tristan und Isolde um. Täglich erhält Wagner Liebesergüsse in Versen und Prosa von dem schwärmerischen jungen König.
Für Verstimmungen sorgen auch die immensen finanziellen Zuwendungen, die Wagner zuteil werden, sowie das angedachte Festspielhaus, dessen Bau ein Vermögen verschlingen würde. Ludwig-Biograf Markus Spangenberg schätzt, dass der König rund ein Drittel der ihm privat zur Verfügung stehenden Mittel für Wagner und dessen Opern einsetzt. Das ruft natürlich Neid hervor, zumal der Komponist alles andere als ein Sympathieträger ist.
Also Richard Wagner ist schon aufgetreten wie: Ich bin Künstler, ich schaffe Bedeutendes und ihr müsst mir dafür auch dankbar sein und mir quasi alles geben, was ich haben will. So ist er auch gegenüber Ludwig II. Aufgetreten. Also ich hab's verdient. Ich Künstler hab's verdient.
Wagners Schicksal ist besiegelt, als seine Versuche der politischen Einflussnahme bekannt werden. Der Komponist hat Ludwig Kabinettsumstrukturierungen nahegelegt und mit der Gründung einer politischen Zeitung geliebäugelt. Die Minister stellen Ludwig ein Ultimatum. Entweder geht Wagner oder die Regierung werde geschlossen zurücktreten. Am 10. Dezember 1865, nur ein halbes Jahr nach der fulminanten Tristan-Erfolge, verlässt Wagner München. Damit ist natürlich auch das Münchner Festspielhaus gestorben. Aber der König, der seinen Protégé schmerzlich vermisst, unterstützt Wagner weiter, zahlt ihm ein mittlerweile erhöhtes Jahresgehalt sowie die Miete für sein neues Schweizer Domizil. Immer wieder drängt er auf die Rückkehr des Meisters, bearbeitet auch Cosima entsprechend. Vergebens. Schließlich erwägt Ludwig drastische Schritte, um dem Dichterkomponisten nahe zu sein. Es ist der 15. Mai 1866. Die politische Lage ist aufgeheizt. Ein Krieg zwischen Preußen und Österreich bahnt sich an. Und Bayern steckt mittendrin. Der verzweifelte König schreibt an Wagner:
Ich fühle mich ohne Sie so namenlos elend, dass ich krank, innerlich sehr krank mich fühle. Lange halte ich es nicht aus. Sie sind meine Welt, mein Gott. Ich möchte abdanken. Mit Freude verzichte ich auf die Güter der Erde und folge Ihnen nach.
Und dann, am 22. Mai, an Wagners 53. Geburtstag, steht Ludwig plötzlich vor dessen Tür. Eine Überraschung nicht nur für den Jubilar. Auch in München hat Ludwig niemanden über seine Abreise informiert. Ein selbst in weniger politisch brisanten Zeiten höchst unverantwortliches Handeln, laut Markus Spangenberg mit entsprechenden Folgen.
Das ist für Ludwig II. Innenpolitisch ein Worst Case gewesen. Das hat man ihm nicht verziehen, weil ein Monarch hat seine Aufgabe zu erfüllen. Ein Monarch hat den Staat zu führen und gerade wenn man vor einem Krieg steht, dann muss man da sein und verfügbar sein.
Ludwig dankt nicht ab. Wagner und Cosima können ihn mit vereinten Kräften gerade noch so davon abhalten. Doch die Bayern müssen sich an einen abwesenden König gewöhnen. Der 20-jährige Ludwig, bei seinem Antritt noch in der Öffentlichkeit gefeiert, zieht sich immer weiter zurück. Tief sitzt die Enttäuschung über die erzwungene Trennung. Seine Liebe zum Theater legt er nie ab und lässt sich mehr als 200 Privatvorstellungen geben. Und er stürzt sich in seine zahllosen Bauprojekte, die oft wie Kulissen aus Wagner-Opern wirken. Die vom Tannhäuser inspirierte Venusgrotte, die Hundinghütte auf Grundlage einer Bühnenbildbeschreibung zur Walküre, die vom Parsifal inspirierte Einsiedelei des Gurnemanns und, nicht zuletzt, Schloss Neuschwanstein mit den verschiedensten Querverbindungen zu Wagners Oeuvre. Während Ludwig sich immer mehr von der Realität in seine von Wagner geprägte Traumwelt zurückzieht, werden Wagners Träume mit Unterstützung des Märchenkönigs Realität. Nach Jahren der Rastlosigkeit lässt sich der Komponist mit Cosima, inzwischen seine Gattin, und den gemeinsamen Kindern in Bayreuth nieder. Mit Ludwigs großzügigen Zuwendungen richtet er seine Festspiele aus. Natürlich in der dazugehörigen neu erbauten Spielstätte. 19 Monate lebte Richard Wagner in München. Eine kurze, intensive, skandalgetriebene Zeit, die König Ludwig und Richard Wagner zu den Persönlichkeiten gemacht hat, als die sie bis heute bekannt sind. Und die Bayern und der Welt einzigartige Kulturgüter beschert hat. Mehr als 1 Million Menschen strömen jährlich nach Neuschwanstein, 350.000 nach Linderhof, wo sie seit 2025 endlich auch wieder die hingebungsvoll sanierte Venusgrotte bestaunen können. Bei der Wiedereröffnung ist natürlich auch Markus Spangenberg dabei. Er ist erleichtert, dass dieses märchenhafte Refugium nicht dem Verfall preisgegeben worden ist.
Also ich bin froh, diese Grotte so, wie sie jetzt ist, so vorzufinden und noch zu erleben. Und auch dankbar, dass viele andere Generationen, nachfolgende Generationen, hoffentlich einen Eindruck davon bekommen, in welcher Wunderwelt Louis II. Gelebt hat.
Im Wahn vereint Philipp Montasser über das Verhältnis von Richard Wagner und dem bayerischen König Ludwig II. Wenn Sie noch mehr über den Legenden- und Gerüchte umwobenen König hören wollen, empfehlen wir Ludwig II., der Mondkönig. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp. Kunstverbrechen. True Crime meets Kultur. Bei Kunstverbrechen geht es um die spannendsten Kriminalfälle in der Welt der Kunst. In der neuen Staffel verfolgen die Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenbuck unter anderem die Spuren eines genialen Kunstfälschers. Und sie treffen einen Profi-Dieb, der vor einigen Jahren 2 Bilder von Vincent van Gogh aus einem Museum in Amsterdam gestohlen hat. Wirklich spektakulär. Alle Folgen von Kunstverbrechen gibt's in der ARD-Audiothek und den Link gibt's nochmal in den Shownotes.